Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat, ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag. Diese Menschen haben alle eins gemeinsam, sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, bei dieser Podcast-Folge war ich wirklich wieder traurig, als die Zeit vorüber war. Ich hätte mit Benedikt noch Stunden weiterreden können. Benedikt Böhm war mein Gast. Er ist Extrem-Skibergsteiger und Geschäftsführer des Skitouren-Ausrüsters Dynafit. In seiner Freizeit besteigt er gerne 8000er ohne Sauerstoff in sehr, sehr kurzer Zeit. Also der macht Erfahrungen in seiner Freizeit, die die wenigsten von uns jemals machen werden. Und es war so interessant zu erfahren, zum einen, warum er das macht und was ihn diese Erfahrungen auch gelehrt haben, was ihm generell auch der Berg gibt, warum er so begeistert ist, was diese Faszination Bergsteigen für ihn eigentlich ausmacht. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil, weil ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß damit. Ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Benedikt Böhm, hallo, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, meine erste Frage war, wie du hierher gekommen bist, beim Radl, zu Fuß oder mit dem Auto, und du bist aufs Radl umgestiegen.
Genau, ich bin aufs Radl umgestiegen. Ich hatte zum Glück mein Radl zufällig im Auto, oder ich habe es eigentlich immer im Auto, also im Sommer das Radl, im Winter die Ski und dann in der Mischphase beides, und jetzt war der Verkehr so lang und so viel und dann bin ich schnell umgestiegen aufs Radl und deswegen bin ich noch ganz verschwitzt.
Ja, aber du bist heute Morgen nicht am Berg gewesen, weil ich habe von dir gehört, du bist auch jemand, der vor der Arbeit schon mal gern um 2 aufsteht, dann kurz zur Zugspitze, einmal hochläuft, einmal runter und dann in die Arbeit. So Tage gibt's auch.
Ja, die gibt es zum Glück noch oft, und solange es die gibt, bin ich auch, ausgeglichener, glücklicher Mensch. Wenn es die zu selten gibt, dann muss ich was ändern. Aber heute bin ich tatsächlich auch sehr früh aufgestanden, aber bin direkt ins Büro gefahren, weil ich einfach eine Menge gerade ansteht, und insofern war es mal das Büro, aber gestern war es dafür der Berg.
Okay, ja, du bist nämlich extrem Bergsteiger und Skifahrer. Du bist unter anderem auch noch bei einer Firma, die lustigerweise in Aschheim, wo ich ja wohne, unter anderem auch seinen Sitz hat. Da bist du noch der Geschäftsführer.
Genau, ich bin der Geschäftsführer von Dynafit, also musst mal bei uns vorbeischauen. Wir freuen uns immer über jeden Besuch, und dort darf ich die Firma leiten, bin dort seit 20 Jahren, und in meinem zweiten Leben, genau, bin ich extrem Skibergsteiger.
Wie geht sich denn das zusammen? Also zum einen Unternehmen zu leiten und dann eben extrem Bergsteiger, extrem Skifahrer oder extrem Skibergsteiger zu sein. Also kann man das unter einem Hut überhaupt bekommen?
Ja, das kann man unter einen Hut bekommen. Ich glaube, ich würde mal sagen, es ist vor allem die Leidenschaft, wie das zusammengeht. Also, dass man halt beide Dinge sehr intensiv betreibt. Und ich liebe meinen Beruf, und das war auch für mich nie eine Option, jetzt zum Beispiel nur Profibergsteiger zu werden oder so. Also, obwohl ich es vielleicht hätte machen können, aber das wäre mir, war für mich immer klar, dass das mein erstes Leben ist, wirklich eben dort das Unternehmen leiten zu dürfen. Mhm. Und das zweite, ich würde sagen, einfach eine große Leidenschaft, und dann geht es. Und dann muss man halt einfach schauen, wie man den Tag plant. Wir haben ja alle nur 24 Stunden, jeden Tag aufs Neue. Und wie man das hinbekommt. Und das heißt natürlich auch einfach viel wegzulassen, keine Zeit in den Wechselzonen, nenne ich es mal, liegen zu lassen. Also zum Beispiel jetzt hier im Radl herzukommen, aber auch früher aufzustehen. Und da geht bei mir eigentlich immer alles zack, zack. Also da gibt es keinen Kaffee oder wie auch immer. Ich bin 5 Minuten später irgendwie im Auto oder eben am Berg oder wo auch immer. Und so ist für mich jeder Tag im positiven Sinne so ein bisschen ein Rennen, wo ich halt versuche, das Maximale rauszuholen. Und das eine, vielleicht noch als Abschluss, begünstigt das andere, denn wie ich es auch gerade gesagt habe, also diese Zeiten am Berg und im Training und auch auf Expeditionen, Das sind halt ganz wichtige Zeiten, um auch meine Kreativität anzuleiern, um mich wieder so auf den Reset-Knopf zu bringen, um einfach auch Resilienz aufzubauen. Ich glaube, das ist schon auch ein wesentlicher Punkt. Also ich verliere da keine Energie, sondern ich gewinne da Energie. Ja. Und natürlich auch, das darf man nicht ganz unterschätzen, ist natürlich auch so ein bisschen die Verbindung zwischen meinem Sport und dem Unternehmen. Also wir stellen ja genau die Sachen her, die ich dort verwende im Unternehmen. Und das ist natürlich eine perfekte Kombination. Und so bin es nicht nur ich, sondern ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum. Wir sind eine Marke von Athleten für Athleten. Und so ist es eigentlich eine richtige, wie ich sagen, ja, so eine kleine Community, die sich da dem Sport verschrieben hat und die das halt einfach auch leben kann und ihren Traum leben kann. Und das ist schon eine tolle Sache.
Ja, und die ja auch Verständnis dafür aufbringen, wenn der Geschäftsführer sagt, so, ich besteige jetzt mal wieder einen 8000er, weil das müssen wir vielleicht noch kurz dazu führen. Also du besteigst 8000er ohne Sauerstoff und ohne viel Gepäck. Also du marschierst da teilweise innerhalb von 24 Stunden hoch und runter.
Genau, also ich komme ursprünglich aus dem Skitourenrennlauf, ganz ursprünglich aus dem Skilanglauf. Und dann kam irgendwann mal so die große Erleuchtung, dass es neben der eingekreisten oder eingegrenzten Loipe noch die ganze freie Natur gibt. Und da habe ich schon immer rausgeschaut und dachte mir, mein Gott, wie wäre das da irgendwie, das mal zu verlassen? Und das war immer meine Abenteuerlust, die ich auch hatte. Und dann bin ich irgendwie so vom Skilanglauf zum Skibergsteigen gekommen. Und das war natürlich nochmal eine große Erleuchtung, weil erstens mal dieses Bewegen in der freien Natur, die Entscheidungen treffen, die Risiken einschätzen zu lernen, aber natürlich auch sich im Gelände zu bewegen und dort den Aufstieg zu haben und dann die große Belohnung der Abfahrt im Gelände. Es hat mich einfach fasziniert und so begeistert, dass ich dort ja wahnsinnig viel trainiert habe und getan habe und natürlich auch eine ganz gute Grundlage durch den Leistungssport im Skilanglauf. Und so kam ich zum Skitourenrennlauf. Also diese Sportart gibt es tatsächlich und die ist schon uralt, ja. Denn es gab ja früher keine Lifte. Und dort musste man also eigener Kraft hochlaufen und so wurde diese Sportart auch olympisch, zum Beispiel hier 1936 in Garmisch, aber auch in St. Moritz und in vielen anderen, bei vielen anderen Winterolympiaden. Und sie wird wieder olympisch werden. Also es gibt neun Medaillen zu gewinnen und zwar 2026 jetzt in der Winterolympiade in Turin. Also aufpassen, ich finde es spannend, da mit Curling. Also, aber
ja, das jeder, mit Sicherheit.
Muss jeder für sich entscheiden, genau. Und so habe ich eigentlich immer versucht, die Geschwindigkeit zu optimieren. Also wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, wie läuft der Tag und wie ist das. Und das hat mir Spaß gemacht. Und so ging es irgendwann mal darum, nachdem ich dann viele Wettkämpfe gemacht habe, auch in der Nationalmannschaft Skibergsteigen war, die wird vom Deutschen Alpenverein gestellt und dort eben viel getan habe. Irgendwann mal war dann die Frage, kann man nicht diese Methodik und diese Effizienz nehmen und versuchen, auf die höchsten Berge der Welt zu übertragen. Und tatsächlich macht es Sinn, dass man sich da oben schnell bewegt, denn man hat ja da oben sehr geringen Sauerstoffanteil, also -80% Sauerstoffgehalt. Also das ist sehr, sehr viel. Da stirbt man eigentlich ziemlich schnell. Also eher früher wie später. Mhm. Wenn mich jetzt nehmen würde und auf 8000 Meter aussetzt, obwohl ich da schon oben war, würde ich relativ schnell sterben. Also innerhalb Stunden oder maximal vielleicht Tagen. Und so haben wir versucht, unser Risiko zu minimieren, indem wir eben nur kurze Zeit dort oben in der sogenannten Todeszone verbringen, also schnell rein, schnell wieder raus, in der Kombination mit Geschwindigkeit und auch mit den Schienen wieder zurück. Und Geschwindigkeit wird oft missverstanden, weil Geschwindigkeit hat eben nichts mit Hektik zu tun, sondern es hat eben damit zu tun, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein, weil man seine körperlichen, seine mentalen, aber in unserem Fall auch die technischen Fähigkeiten so miteinander kombiniert. Also wir hatten viele Patente entwickelt, um diesen Flow-Zustand, diesen sogenannten, zu halten. Wir rennen ja da nicht hoch mit -80% Sauerstoff, sondern wir versuchen in einem konstanten, sehr langsamen, also für unsere Verhältnisse Tempo voranzukommen. Aber es ist halt trotzdem viel, viel schneller, als man normalerweise da hochgeht, nämlich über Lagerketten. Also ein komplizierter Prozess. Und so haben wir wirklich versucht, über Jahre hinweg das zu optimieren. Sind bei den ersten Versuchen gescheitert, sind in Krankenhäusern gelandet, hatten Lungenödeme. Also wir hatten große, große Rückschläge. Aber das gehört eben auch dazu, wenn man neue Wege beschreitet, dass man die auch verkraftet in Kauf nimmt und vor allem reflektiert und die dann korrigiert. Und dann irgendwann mal, ja, stand dann, glaube ich, 2006 war es, der erste 8000 auf dem Programm. Und den haben wir dann tatsächlich in 12,5 Stunden gemeistert von unten und sind dann in 4,5 Stunden wieder abgefahren, waren also nach 17 Stunden wieder zurück. Und das war für uns eine tolle Geschichte. Ja. Und so ging es dann weiter.
Ich weiß, eine Frage, die dir bestimmt ganz, ganz oft gestellt wird, aber ich muss sie jetzt einfach stellen als Laie. Warum macht man sowas? Warum begibt man sich selbst in ja wirklich Todesgefahr? Also wissen wir alle, ne? Es ist ja auch erst vor kurzem, Louis Stitzinger kennst du vielleicht auch persönlich, könnte ich mir vorstellen.
Mit dem war ich ja unterwegs. Ja.
Ja, genau, der ist ja verunglückt im Himalaya. Beeinflusst dich so Meldungen, wenn du mitbekommst, dass Weggefährten teilweise dann am Berg sterben, beeinflusst das deine Leidenschaft zum Berg oder dein Verhalten am Berg oder hat das gar keinen Einfluss drauf?
Also vielleicht zwei Dinge. Das eine war ja eben, warum mache ich es? Das andere war, beeinflusst mich das? Das erste, warum mache ich es? Weil es einfach eine wahnsinnige Glückseligkeit in mir auslöst. Und ich glaube, man merkt es auch. Also ich merke es zumindest, wenn ich gerade spreche, weil es einfach ein großer ja, Kraftpool ist, aus dem ich saugen darf. Und die Berge können ja nichts dafür. Also die Berge sind eigentlich somit das Konstanteste, was ich auch im Leben habe und was ich auch oft von anderen Bergsteigern höre. Natürlich beeinflusst einen das, also auch vorher schon. Also ich würde mal sagen, meine Risikobereitschaft ist schon in Jahren, zum Beispiel bevor ich Kinder mit meiner Frau bekommen habe, also wir haben zusammen auch drei Kinder, ist diese Risikobereitschaft schon deutlich gesunken, weil man halt mehr sieht. Also man kann es so ein bisschen vergleichen wie ein Fahranfänger, der die Kurve schneidet, weil er sich nicht nach dem Fahrradfahrer umgeschaut hat und dann nimmt er den Beiner mit und dann wird ihm aber sowas nie wieder passieren. Also so ein bisschen ist das auch, man sieht mehr, man schärft seine Achtsamkeit. Natürlich gibt es immer ein Restrisiko, keine Frage, also das wird immer da sein. Aber diese Risikobereitschaft hat vorher schon abgenommen. Beeinflusst dann das? Ja, natürlich beeinflusst dann das, wenn Weggefährten umkommen. Ich hatte das schon sehr früh und es geht weiter. Also auch im Luis. Ich glaube, der erste war, ich war in so einer Spezialeinheit bei der Bundeswehr in einem Skizug, wo nur eine Handvoll Jungs waren, die sich eben in Wettkämpfen gemessen haben und da war auch eines Wochenendes, als einer davon damals nicht zurückkam. Und am Großglockner verunglückt ist und so hat mich das immer begleitet. Aber würde ich deswegen die Leidenschaft zu den Bergen aufgeben? Nein, weil die Berge, wie gesagt, können nichts dafür. Es ist eher die Frage, wie viel Risiko geht man ein? Also man kann jetzt hier auch in den Alpen, wenn ich jeden Tag auf den Hirschberg gehe, dann kann ich mein Risiko auf null schrauben. Ja? Man kann ja auch mal an einem 8000er das Risiko auf null schrauben. Wie? Was denkst du? Wie kann man auf dem 8000er?
Wenn man einfach nicht hochgeht.
Genau, wenn man einfach nicht hochgeht. Und es hört sich zwar so simpel an, weil man programmiert sich ja darauf, man muss hart trainieren. Ich hatte oft in der Vorbereitung, wie du es vorhin eingangs erwähnt hast, bin ich jeden zweiten, dritten Tag wirklich um 3 Uhr aufgestanden, bin auf die Alpspitze gelaufen oder habe tausende von Höhenmetern abgespult, jede Woche, Woche für Woche, um mich darauf vorzubereiten, um solche Giganten ohne Sauerstoff innerhalb von so kurzer Zeit zu machen. Aber habe inzwischen auch gelernt, dass ich mich auf das Umkehren vorbereiten muss, was eben bedeutet, dass es vielleicht die Ambition geben muss, so ein 8000er zu besteigen, aber es kann nicht die Garantie geben. Und es geht schon darum, dass man eben auch diese Geduld übt und das war hart für mich, zu sagen, hey, ich gehe jetzt eben nicht hoch und ich reiße vielleicht sogar unverrichteter Dinge ab. Und das tut weh, weil man viel Zeit investiert hat, Geld, darf man auch nicht unterschätzen, Zeit, die weg ist von der Familie und so weiter. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass eben auch der Weg des Zieles und wie bei der letzten Expedition, zum Beispiel jetzt in Nepal, letzten Herbst zusammen mit einem nepalesischen Bergsteiger, war die Reise schon so gigantisch. Wir waren in einem Naturschutzgebiet des WWFs, wo ich auch Botschafter bin eben beim WWF und hatten dort so ein bisschen vermittelt im Mensch-Tier-Konflikt. Ich habe dort auch eine eigene Initiative gegründet, die heißt Helping Band, also wie Band, Helping Band, kann man auch mal nachschauen, helpingband.com, wo ich eben Armbänder für den Ausbau von Natur- und Meeresschutzgebieten eben verkaufe. Und da sind so viele Dinge passiert, auch die Interaktion mit den Menschen dort und auch alleine diese Reise mit dem Praka Sherpa, also dem nepalesischen Seilpartner, den ich da hatte, wo wir so viele Erfahrungen gemacht haben, wo der Gipfel dann eigentlich nur noch ein i-Tüpfelchen war. Also wir haben einen 7000er gemacht an der tibetischen Grenze dann, den wir in 6 Stunden 43 dann sogar geschafft haben. Also, aber es war auch nicht selbstverständlich, nach 9 Stunden 39 waren wir zurück im Basecamp. Normalerweise dauert das 2-3 Tage. Aber das war ein i-Tüpfelchen und selbst wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre das schon so eine tolle Reise gewesen von diesem Naturschutzgebiet an der nepalesisch-indischen Grenze mit einer unglaublichen Vielfalt, weiß hier eigentlich kein Mensch. Also gibt es Tiger, die letzten Tiger, die es überhaupt noch gibt, in der freien Wildbahn, von 1000 freilebenden Tigern gibt es dort 300.
Hast du welche gesehen?
Ich habe welche gesehen, ja. Wir haben welche gesehen. Du siehst Leoparden, die habe ich nicht gesehen, Bären gibt es, Krokodile, die haben wir gesehen, was gibt es noch alles? Natürlich Affen ohne Ende und Nashörner und also es ist echt alles, was man sich vorstellen kann. Und diese unglaubliche Vielfalt praktisch innerhalb von, muss man sich vorstellen, von nicht einmal 100 Kilometern Luftlinie. Also du hast da unten, bist du mitten im Dschungel, es wächst auch alles um dich herum, Orangen, Früchte jeglicher Art. Und dann schaust du 100 Kilometer, also auf fast wie jetzt hier in München oder meine Mama Augsburg oder so, und du schaust darüber und dann ist da einfach das Himalaya und du bist auf fast Meereshöhe, also du bist auf 80 Meter Höhe und du schaust darüber an einem klaren Tag und dann siehst du da hinten die höchsten Berge der Welt. Also Nepal hat Ultimativen, die man sich gar nicht vorstellen kann, was kein Mensch weiß und was es auch zu schützen gilt, denn das ist da. Ja, genau. Ja. Und das war sozusagen eigentlich, war das so ein bisschen die Reife, die jetzt kommt, dass ich sage, sowas hätte ja auch schon gereicht.
Hätte es wirklich gereicht?
Also natürlich sind wir da, um diesen Berg zu besteigen, sagen wir mal so, aber ich sage jetzt mal, es wäre nicht mehr so wie früher gewesen, wo ich dann völlig frustriert und so war es, ja, wenn wir sind ja auch gescheitert an diesen 8000ern immer wieder mal, wo ich dann nach Hause gekommen bin und mich wirklich eben, genau, das schon mal als Scheitern gewertet habe für mich selber und total frustriert war, aber dann eben lernen musste, es ist nicht ein Scheitern ist, wenn jemand umkommt, aber es ist ein Umdrehen ist kein Scheitern. Umdrehen ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen müssen ab und zu, um erstens zu überleben und die einfach sinnvoll ist und dann kann man wiederkommen. Ja? Und deswegen meine ich eben auch so ein bisschen auf dieses Umdrehen vorzubereiten, weil in dem Moment, wo ich vielleicht mich dazu entschieden hatte, den besten der schlechten Tage zu wählen, dort haben wir dann auch Fehler gemacht. Also das ist eigentlich so der Punkt und deswegen versuche ich wirklich diese Geduld zu haben und auch diese Vorbereitung aufs Umdrehen, dass ich sage, hey, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, weil ich einfach weiß, man kann solche Giganten nicht erzwingen.
Da steckt jetzt so viel drin. Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen. Zum einen, du hast vorhin gesagt, dass du eben, Berge ist für dich so eine Begeisterung. Du merkst selber, wenn du drüber sprichst, wie du da anfängst, man sieht es dir auch an, wie du da anfängst zu strahlen.
Ja, das ist wegen dir.
Vielen Dank. aber nochmal, um darauf zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, diese Begeisterung ist ja nicht mehr da, wenn du gerade einen 8000er hochmarschierst, oder? Also da hast du doch bestimmt irgendwann auch den Punkt, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr, es ist sau anstrengend. Also ich meine, ich bin noch nie, ne, das können die wenigsten nachvollziehen, was du da erlebt hast, aber hast du diese Begeisterung dann davor, danach, währenddessen? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise.
Ja gut, die Begeisterung, sagen wir mal so, für den Sport, für die ständige Optimierung für das ist so das eine und natürlich auch da zu wissen, dass jedes Mal, wenn ich aus den Bergen zurückkomme, ich einfach wesentlich besser drauf bin als davor und dass es jedes Mal meine Reserven sozusagen auffüllt. Das andere ist natürlich, sagen wir mal, die Erfüllung und das Freuen über das Erreichte. Mhm. Also es ist natürlich ein riesiger Kraftakt und man wächst ja über sich hinaus. Also so ein bisschen ein Mantra, was mich so begleitet und was so ein Spruch ist, der mich einfach der mich einfach beschäftigt, ist so ein bisschen dieses Werde der du sein kannst. Mhm. Also jetzt nicht nur beim Bergsteigen, sondern auch im Leben überhaupt. Also jeden Tag sich vielleicht Gedanken zu machen, wie man vielleicht noch mehr seinem Umfeld helfen kann, wie man sich selbst, aber natürlich auch die Menschen um sich herum besser machen kann. Und dazu gehört eben auch das Bergsteigen. Und das ist ja so ein bisschen über sich hinauswachsen. Ich hätte mir selber auch nie vorstellen können, dass wir mal 8000er besteigen und dann auch noch vielleicht in Rekordzeit oder was auch immer, sondern das ist ja langsam gewachsen. Also Schritt für Schritt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Jahr für Jahr, immer wieder probiert, immer wieder Rückschläge, irgendwie dann auf die ersten 4000er, dann auf die ersten 4000er schnell, dann auf die ersten 5000er, auf die ersten 6000er mit Rückschlägen, dann auf die ersten 7000er und so weiter. Und irgendwann kamen die ersten 8000er, also ein langer, langer Weg. Und wenn man das dann geschafft hat, nach all dieser Anstrengung und diesem Widerstand und auch den Ängsten, also die können ja noch mehr dazu als die Anstrengung, es sind ja auch große Ängste damit verbunden. Es ist ja nicht so, dass dann da locker flockig hochgeht, wie jetzt hier irgendwie in den Bergen und dann sagt er, ja, das passt und dann kommt ein schlechtes Wetter, sondern da gibt es ja schon auch eine Option, dass es mal nicht klappt. Ja. Und oft genug waren ja auch Dinge, also harte Unfälle dabei, die ich erleben musste und wo wir live mittendrin waren. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist das natürlich eine wahnsinnige eine wahnsinnige Euphorie, würde ich sagen. Mhm. Übrigens auch das Zurückkommen hier in so ein Land. Also wir reden ja von Ländern wie Pakistan, Nepal, ich war in Kirgisistan, ich war also in vielen, vielen Ländern, wo das Leben nicht einfacher ist und dazu noch irgendwo auf dem Gletscher auf 5000 Metern im Basecamp, wo du dich schlecht ernährst, wo du keine Dusche hast, wo du irgendwie ständig dreckig bist, wo du ständig kaputt bist. Du schläfst ja auch immer schlecht durch den geringen Sauerstoff. Und dann zurückzukommen und vielleicht sogar den Gipfel geschafft zu haben, ist einfach eine wahnsinnige Euphorie, auch zurückzukommen in unser wunderbares Land, wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo so viele Dinge selbstverständlich sind, die wir oft verlernen, wie selbstverständlich sie sind. Und das ist dann eine große Euphorie. Und ich glaube, wenn wir so alle miteinander zurückdenken, also vielleicht an unserem Sterbebett sogar, und sagen, was waren die Dinge, die uns wirklich geprägt haben und was waren die Dinge, die an die ich mich wirklich erinnere, dann sind es nicht die Dinge, die uns leicht gefallen sind, sondern sind es die Dinge, wo wir uns über uns eben hinausgewachsen sind, wo wir uns vielleicht besonders angestrengt haben, wo wir wirklich hart gekämpft haben, um das zu erreichen und immer wieder aufgestanden sind. Und das ist so das, was mich dann auch, wie soll ich sagen, warum ich dann auch immer wieder aufbreche, weil ich gemerkt habe, das, was ich gestern erreicht habe, ist jetzt nicht das, was mich morgen wieder früh aufstehen lässt und diese kurze Lebenszeit, die wir hier haben, wieder anpacken lässt und das Leben maximal sozusagen ausnutzen lässt, ja, und den Tag anzupacken, und sondern es ist das eben, was vor uns liegt. Und das, genau, das ist so dieser ewige Kreis.
Du bist ja auch jemand, der im positivsten Sinne ja auch so getrieben ist, ne? Also der, ich kann mir vorstellen, so im Stau stehen ist für dich wahrscheinlich der absolute Horror, so vergeudete Lebenszeit. Also ich kenne das selber, wenn es mit, oh, ich will jetzt vorankommen, aber äußere Umstände hindern mich. Wie schwer ist es für dich, mal im Stau zu stehen?
Also sehr schwer, vor allem, deswegen bin ich ja umgestiegen aufs Radl gerade. Aber sagen wir mal so, ich versuche immer mehr, und das sind natürlich schon auch diese technischen Errungenschaften, die Zeit dann zu nutzen. Also das muss man schon einfach sagen, wenn man sagt, okay, was ist denn wirklich so ein minimales Maximum, ist ja schon tatsächlich so, und wenn man sich vorstellt, was alles mit so einem Telefon möglich ist, also inzwischen diktiere ich halt dann E-Mails oder lasse sie mir vorlesen oder mache irgendwelche Texte oder mache Telefonate oder was auch immer, also man kann die Zeit dann schon sinnvoll nutzen, wenn man einfach weiß, es ist so, auch wenn man auch sich sozusagen dem dann keine Bedeutung zu geben, also jetzt zum Beispiel gerade mich zu stressen, dass ich jetzt hier hätte sein müssen um 9 und es wird dann eine Viertelstunde später und man einfach sagt, okay, ich melde mich da kurz, sag Bescheid, aber dem auch den Dingen die richtige Bedeutung zu geben und mich jetzt nicht diese Viertelstunde zu verschwenden, sozusagen mit Energie, dass ich mich stresse, wo ich sowieso weiß, ich schaff's nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen der Punkt, das ist so ein zweiter Spruch, eben alles hat die Bedeutung, die man hier gibt, also den Dingen die richtige Bedeutung zu geben, dann lebt sich's leichter und auch gerade wenn es Konfliktsituationen sind, und wenn man sich aufregt, dann tut es oft gut, wenn man so mal ein bisschen reflektiert und sagt, hey, hat das irgendeine Bedeutung jetzt morgen oder übermorgen oder in 3 Monaten, ob ich jetzt hier, keine Ahnung, zu spät gekommen bin oder nicht? Nein, wir schaffen es trotzdem noch. Ja.
Wie entspannst du?
Ich entspanne tatsächlich beim Sport. Also ich entspanne wirklich selten, wie man sich so klassisch vorstellt, jetzt irgendwie, also ich glaube, oft fragen mich die Leute, ob ich meditiere, ich glaube, da würde ich tatsächlich, also das geht gar nicht, glaube ich, bei mir.
Das ist ja auch die aktive Meditation, das ist für dich wahrscheinlich.
Genau, und das ist aber tatsächlich, das ist wirklich die aktive Meditation, weil man muss sich vorstellen, ich bin ja da oft Stunden unterwegs, habe keinen Laptop dabei, habe kein Handy dabei oder schaue zumindest nicht drauf oder selten und bin da völlig für mich und oft genieße ich die Zeit jetzt noch mehr, weil ich oft tolle Bücher höre, die ich sonst verpasse, wie soll ich sagen, weil ich zum Bücherlesen gar nicht mehr komme. Und das ist auch eine große Bereicherung. Und so sind es einfach, ist das meine Form der Meditation.
Du hast vorhin von diesem Flow-Zustand gesprochen, ja. Das ist ja was, nach dem streben ja viele. Das ist ja auch etwas, was ja so in der spirituellen Szene weit verbreitet ist, was ja auch durch Meditation teilweise auch erreicht werden kann. Wie würdest du denn diesen Flow-Zustand beschreiben?
Also ich glaube, der Flow-Zustand kann spirituelle Gefühle auslösen, aber es ist nichts Spirituelles in per se. Ja. Ich glaube, es ist vor allem die Erkenntnis, dass wenn wir unsere Lebensstunden, was glaubst du, wie viele Lebensstunden haben wir? Insgesamt, wir als Mitteleuropäer haben ein bisschen mehr.
Ist ja Durchschnitt. Gott, warte mal, da müsste ich jetzt mal anfangen zu rechnen, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung.
Wir haben 680.000 Lebensstunden brutto,
durchschnittlich. 680.000.
Ich habe das mal so ausgerechnet, weil mich ja dann irgendwann mal, wie soll ich sagen, eher auch mit dem Tod konfrontiert war und dann auch mal mich umso mehr interessiert hat, wie viel Lebenszeit haben wir eigentlich.
Das heißt, wie alt wird man mit 680.000?
Ja, wir werden dann, also das Durchschnittsalter weltweit ist 70, genau. Und wir werden ja so Frauen ein bisschen älter, also du hast vielleicht dann noch ein bisschen mehr und die Männer ein bisschen jünger. Also wir werden ja so haben 10 Jahre mehr, also um die 80, genau. Und wir wissen heute, dass wenn wir statistisch, also übrigens 680.000 Stunden brutto, also wir müssen ja noch schlafen, ins Leben reinkommen, rauskommen und so, also netto werden es immer weniger, genau, im Stau stehen und so weiter. Und wir wissen heute, dass wenn wir 20.000 Lebensstunden in eine bestimmte Tätigkeit investieren, dass wir dann einfach extrem gut darin werden. Also wenn du irgendwann siehst, der Musik auf einem sehr hohen Niveau spielt oder jemand, der, keine Ahnung, eine Sportart besonders gut kann oder was auch immer, dann haben diese Menschen wahrscheinlich mindestens 20.000 Lebensstunden investiert in diese Tätigkeit. Und wenn ich überlege, wie wir an diese 8.000 gegangen sind, hatten wir sicherlich schon 20.000 Stunden Minimum, wahrscheinlich eher noch mehr, wenn ich es zusammenrechne, in diese Tätigkeit investiert. Und es hieß eben, dass dieser Flow-Zustand deswegen erreicht werden konnte, wenn er erreicht werden kann, wenn wir eben nochmal alle wichtigen Fähigkeiten so miteinander kombinieren, also die mentale Vorbereitung, die körperliche und nochmal auch die technische Vorbereitung. Also wir haben eben, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, Patent entwickelt, dass wir nicht stehen bleiben müssen. Also dass wir zum Beispiel nicht stehen bleiben müssen, um zu trinken und zu essen. Dass wir nicht stehen bleiben müssen, um Wechsel zu haben. Wir haben ja ständige Wechsel von Steigeisen weg, Ski, hoher rauf, Pickel raus oder nicht oder wie auch immer. Sondern dass wir dort, wo wir früher vielleicht 10, 15 Minuten verloren haben, hat jetzt auf einmal nur noch Sekunden gedauert und so weiter. Wo wir eben versucht haben, diesen einen Rhythmus, der so wichtig ist, um eben dieses perfekte, ja, Kraftverbrauchsmomentum zu finden, diesen einen Rhythmus finden, in dem wir uns eben bewegen im optimalen Falle. Natürlich hast du dann ständige Begebenheiten, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast. Expedition heißt ja auch Aufbruch ins Ungewisse und du weißt nicht genau, was da jetzt so kommt. Aber das war eigentlich so das große Ziel, dass wir eben einen Rhythmus schaffen, dass wir unseren persönlichen Rhythmus finden, dass wir natürlich auch die äußerlichen Konditionen mit unseren persönlichen Konditionen abgleichen. Also es waren auch diese Zeiten, wo wir gesagt haben, brauchen wir da 24 Stunden oder was auch immer. Und dann auf einmal uns selbst erlauben, schnell zu sein. Und vielleicht noch ein letztes dazu. Die höchste Form der Kunst und die höchste Form des Flow-Zustands für mich persönlich ist, wenn dieser Flow-Zustand im Team erreicht wird. Mhm. Also wenn wir schaffen, dass wir nicht nur für uns, sondern auch in der Abstimmung miteinander so optimal funktionieren, dass wir so gut die Dinge vorher auch ausgesprochen haben, abgesehen natürlich von den Fähigkeiten, die dann perfektioniert wurden, dass wir unsere Ängste teilen, also dass wir auch wir nennen das situatives Führen bei uns, dass wir also vorher ausgemacht haben, wer führt wann. Also derjenige, der am besten die Herausforderung meistern konnte, ist sozusagen vorausgegangen und das hieß, dass wir wirklich eine Einheit gebildet haben, eine Einheit, die im ständigen Flow-Zustand war, wo sich ständig die Spitze abgewechselt hat und wir dadurch einfach Dinge miteinander schaffen konnten, die wir untereinander nie geschafft haben. Und das ist eigentlich nochmal so der allerhöchste Zustand, weil man dann Dinge miteinander schafft, die man ohne einander nie geschafft hat. Mhm. Ich hätte ohne meinen Seilpartner Basti Haag niemals meinen ersten 8000er zum Beispiel mit Ski abgefahren. Das habe ich durch ihn geschafft und wir hätten uns niemals in diese Höhen gebracht, wenn wir uns gegenseitig nicht so gefordert und gefördert hätten. Und das war immer wieder diese Kombination, wo wir miteinander den Flow-Zustand erreicht haben. Mhm.
Denkst du an irgendetwas, wenn du so einen 8000er hochgehst, oder ist das so ein Raum, in dem man dann keine Gedanken mehr hat, wo man wirklich einfach nur noch stur einen Schritt nach dem anderen macht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, das Denken ist sehr verschieden bei den Menschen. Ich denke da die ganze Zeit. Ich habe auch erstaunlicherweise immer noch einen recht klaren Kopf, also kommt mir zumindest so vor, wurde mir auch immer so wiedergespielt. Ich habe das nicht immer gesehen, ich habe schon Menschen auch da oben gesehen, die echt ich würde jetzt nicht sagen, ihren Verstand verloren haben, aber die schon, ja, also wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie ansprechbar waren und wo du wirklich nicht wusstest, ist da noch alles so, wie es sein sollte und so weiter. Ich hatte nie einen Punkt, wo ich eben gedacht habe, ich kann überhaupt gar nicht mehr klar denken oder da ist was oder so. Viele Leute haben auch extremes Kopfweh oder können gar keinen klaren Gedanken fassen oder so. Das hatte ich eben zum Glück alles nicht, dass ich die Höhe, wie soll ich sagen, zwar wahnsinnig zu kämpfen habe und dieser Sauerstoffmangel eine unglaubliche Belastung ist, also wo ich jedes Mal wieder schockiert bin, wie brutal das ist.
Und müssen noch mal kurz dazu sagen, ne? Ich habe mal gelesen oder gehört, dass du bei so einer Tour auf einer 8000er 6 bis 7 Kilo verlierst, wenn du wieder zurückkommst.
Körpergewicht,
an Körpergewicht.
Vor allem Flüssigkeit, weil mit wenig Flüssigkeit
innerhalb von 12 Stunden.
Ja, von 17 bis 24 Stunden.
Genau. Unfassbar.
Mhm. Also wo wir vorher aber auch schon auf Minimum an Körpergewicht sind. Und zu den Gedanken, ich kann mich zum Beispiel an eine Sache erinnern, das war am 8. höchsten Berg der Welt, am Manaslu. Das war, dort bin ich schon einmal, sind wir schon einmal umgedreht, 5 Jahre zuvor. Also damals war es auch Scheitern für uns und es war wirklich hart. Haben wir ewig verlängert und so weiter, waren dann 5 Jahre später wieder da, waren dann Ersthelfer in einem riesen Lawinenunglück, wo 11 Menschen um uns herum gestorben sind, wo sich dann unser Team auch danach aufgeteilt hat. 3 Leute sind nach Hause gefahren, 3 sind geblieben, wo wir dann dennoch aber, wir 3, die geblieben sind, 6 Tage später wieder aufgebrochen sind auf dem Berg und versucht haben, den Rekordzeit zu machen, was noch nie vorher probiert wurde. Also nonstop vom Basecamp, ohne Lagerketten, also nicht 3, 4, 5 Nächte, sondern nonstop in einem Push. Sind dann aufgebrochen vom Basecamp um 18 Uhr und dort kamen wir dann so um 4 Uhr morgens, kamen wir dann an auf 7400 Metern und dort oben hatte es einen richtigen Sturm. Mhm. Also wir waren jetzt, wie viele Stunden unterwegs? 16, also knappe, weiß nicht, 10, 12 Stunden. Und wie wir dann da oben ankamen, hatte so einen Sturm, dass ich wusste, es bringt nichts weiterzugehen. Entweder verbrauche ich meine ganze Energie, es ist viel zu kalt, ich muss jetzt umdrehen, dann habe ich nicht mehr die Kraft aufzusteigen. Was mache ich? Habe mich dann eben dort in den, habe ein kleines Take gefunden, habe ich dort dann irgendwie, das war von vorherigen Expeditionen, habe mich dort irgendwie eingegraben und habe dort einfach gewartet und dachte mir, wenn der Sonnenaufgang kommt, vielleicht wird dann der Wind weniger, oft ist es so, oder nimmt dieser Sturm ab, und wenn die Sonne kommt, dann gibt es auch ein wahnsinniges, also das ist unwahrscheinlich, was Licht für ein Selbstbewusstsein gibt. Also erstmal zu sehen, zweitens wird es einem sofort ein bisschen wärmer, selbst wenn es nur 1-2 Grad sind, also von minus, keine Ahnung, 25 auf minus 23, macht das schon wahnsinnig viel aus da oben. Also die Kälte ist natürlich auch ein totaler, eine totale Bremse, eine Energiebremse, genauso wie ein Auto, kann man sich das vorstellen, wir haben einfach nicht mehr die Energie. Und jetzt zu den Gedanken, ich weiß, wie ich dann da immer wieder rausgeschaut habe, und irgendwann kam die Sonne, und irgendwann nahm der Wind tatsächlich deutlich ab. Und ich hatte so eineinhalb Stunden ausgeharrt im Zelt und bin dann raus und habe mir immer nur gedacht, währenddessen, es gibt keinen Grund umzudrehen. Also es gibt keinen Grund umzudrehen, weil ich ständig alles gescannt habe. Also sozusagen meine eigenen Körperfunktionen. Und insofern bin ich voll da, weil ich ja ständig in der Zeit bin und ständig schaue, ist noch irgendwie, wie ist das Risiko? Sind wir noch in der Zeit? Verlieren wir zu viel Zeit? Wir sind ja da oben in der Risikozone. Wir dürfen nicht zu viel Zeit da oben verbringen. Und sozusagen meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Funktionen abchecke und dann aber auch die äußerlichen. Ja, wie ist der Wind? Wie ist die Lawinengefahr? Hat sich hier irgendwas verändert? Wie ist die Spaltensituation? Sind irgendwelche anderen Gefahren, die da irgendwo sind? Also ich kam mir eigentlich vor wie so ein einziger Algorithmus, der ständig wie so ein Scanner irgendwie da nach oben, nach unten gelaufen ist. Und das Ergebnis war, so kann ich es mir nur erklären, war eben ständig, es gibt keinen Grund umzudrehen, weil alles war okay. Also die Sonne war da. Es war irgendwie jetzt, weiß nicht, 4:30 Uhr morgens, wie ich aufgebrochen bin. Es war also noch genug Zeit. Ich hatte den ganzen Tag noch Zeit, den Gipfel zu erreichen und so weiter. Und war dann da echt schnell unterwegs und kam dann eben nach genau 15 Stunden um Punkt 9 Uhr morgens kam ich dann am Gipfel an. Und so waren die Gedanken. Also es war immer dieses ständige Abwägen. Und auch wenn ich jetzt an die letzte Expedition denke, dann war es auch immer der Gedanke, eben alles drumherum zu scannen und zu sehen, sind wir noch da, sind wir noch drin, sind wir nicht drin, wie ist der Puls, wie kommen wir voran, und also so bin ich voll in der Situation, würde ich mal sagen.
Ich würde gerne noch kurz mit dir über deine Kindheit sprechen. Mich würde mal sehr interessieren, du bist ja als 5. von 6 Kindern geboren worden, also eine große Familie. Warst du so ein Kind, was Schwierigkeiten hatte, still zu sitzen, was mit der Schule Schwierigkeiten hat, was so ein bisschen Hummeln im Arsch hat? Das könnte ich mir sehr gut bei dir vorstellen.
Ja, glaube ich, liegst du richtig. Nein, definitiv war ich das. Also ich war wirklich ein Kind, was enorm Probleme damit hatte. Bei mir ist alles über den Körper gelaufen. Ich hatte einfach so viel Energie und wusste gar nicht, wohin damit. Habe da auch wirklich drunter gelitten, weil die Energie völlig ungefiltert aus mir rausgesprudelt ist und oft auch mit fatalen Folgen. Also beim Sport, ich war einfach viel zu, ich habe da einfach, also total draufgängerisch, und die Leute waren einfach überfordert damit. Ja. Also mein Umfeld war damit überfordert.
Und da du warst so jemand, der Skier und dann Bergschuss runter ohne zu gucken.
Alles, also es war einfach völlig gepaart als mit einem großen Draufgängertum, und da war ich sicherlich nicht besonders ängstlich, in anderen Dingen dann schon, also total ängstlich, ganz interessant.
Ach wirklich, in was für Dingen warst du
ängstlich? Ja, so total von, ging los von nicht alleine sein wollen, bis zu alleine schlafen, ich war immer gewohnt, dass Menschen um mich rum sind, viele unerklärliche Ängste, also so ganz, und hab da auch früh, also es waren so völlig zwei Welten, weil im Sport völlig, also ich wollte ja mal Stuntman werden als Kind, und dann auf der anderen Seite dann doch wieder ganz, also ganz klein mit eben Ängsten, die wo ich auch wusste, ich musste jetzt irgendwie mal in den Griff bekommen, weil, also musste mich damit auch früh auseinandersetzen und später bei den Expeditionen ganz besonders. Und da versuchen wir, die Angst durch Achtsamkeit zu ersetzen. Aber so war der Sport als Kind dann ein großer Segen, weil ich einfach gelernt habe, wie man vielleicht diese Energie sinnvoll nutzt, wie man sich zielgenau vorbereitet, wie man wie das Energie auch was Gutes sein kann. Und heute hätte ich gerne noch mehr davon. Jetzt könnte es nicht mehr genug sein. Aber natürlich war das schon ein Prozess. Und auch in der Schule war es dann echt schwierig. Also oft, das war dann echt nicht einfach, wahrscheinlich, also für mich und für mein Umfeld wahrscheinlich genauso.
Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Also ich meine, 6 Kinder ist ja schon mal auch eine Herausforderung. Ich meine, ich habe jetzt eine Tochter und weiß, das ist, also wenn du hast 3 Kinder, kennst du ja auch, das sind natürlich schon auch Grenzsituationen, die man da als Eltern teilweise erlebt. Das ist anstrengend. Und dann hast du da ein Kind, was eben unfassbar viel Energie hat, ja, was richtig nach vorne geht. Haben die das gefördert? Haben die das gesehen? Haben die das gefordert? Durftest du da diese Energie auch haben oder war das eher für die schwierig?
Ja, ich glaube, das war schon der große Vorteil, erstens mal in der Zeit, also so ein bisschen diese Zeit, wo die Kinder noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, wichtig genommen wurden, wie es vielleicht heute der Fall ist, und wo sie halt auch einfach eine, also ich meine, wenn ich meine Jugend erinnere, eine wahnsinnige Freiheit hatten, also wo ich schon oft mir denke, boah, Okay, also das war bei uns irgendwie selbstverständlich. Also egal, ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte einfach, also ich war halt immer draußen, so gefühlt meine ganzen Kindheit und kam halt irgendwann abends wieder. Und wann ich wieder kam, war irgendwie auch relativ, also da war halt einfach, mach, geh, ja. Und da gab es ja kein Handy oder kein irgendwas, sondern du warst halt einfach den ganzen Tag auf dich selbst gestellt. Und wir kamen natürlich in eine enorm frühe Selbstständigkeit. Also es war nicht nur die Zeit, es war natürlich auch nochmal speziell meine Familie, die, glaube ich, da ein bisschen special ist. Also weil einfach mit 6 Kindern bist du mal per se irgendwie anders. Meine Eltern waren dann schon Profis, ich war das 5. Kind, ja. Sagen wir mal so.
Bist du mitgelaufen.
Und, genau, bin so mitgelaufen und da wurde das eben gar nicht unterdrückt. Also irgendwie ganz im Gegenteil, sondern eher... ich sagte, ja, was kann man da machen? Und mein Bruder kam dann irgendwann auf die Idee, dass ich in Leistungssport gehen soll, zum Skilanglauf, weil ich gar nicht wusste, was soll ich machen. Ja, also Fußball war ich einfach viel zu viel Action, da ist der Ball irgendwo ständig im Fenster gelandet.
Dass alle umgenietet.
Genau, so ungefähr. Ja. Und was machst jetzt da, ja? Und da kam ich eben dann zum Skilanglauf und das war natürlich genial, weil ich da so an meine Grenzen geführt wurde und da so früh Berge hoch und runter gelaufen bin und dann eben diese Langlaufrennen und so weiter und so fort, dass ich das dann schnell kanalisiert hatte. Aber das war toll, weil eben da gab es noch kein Ritalin oder keine Ahnung, wie das heute wäre. Ja? Wenn du jetzt irgendwo in der Stadt aufwächst mit so einem Kind, dann glaube ich, wäre das schon, wir hatten das große Glück, dass da ein großer Garten war. Und dass da keine Grenzen gesetzt waren und dass ich mich halt einfach viel austoben dürfte.
Riesenglück. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit und ich hätte noch so viele Fragen, das ist wirklich schade. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Du hast was ganz Interessantes vorhin gesagt, dass du schon jemand bist, der immer so die in die beste Version von dir selbst hineinwachsen möchtest, was natürlich zur Folge hat, dass du immer, ja, dir auch immer wieder so neue Herausforderungen suchst. Jetzt hast du ja schon... bergsteigerisch, sage ich mal, sehr viel erreicht. Du hast die 8000er bestiegen, du hast von 4000er, 5000er, also du hast ja irgendwann mal auch alles erreicht. Hast du Angst davor, dass irgendwann mal, zumindest jetzt was dein Bergsteigertum betrifft, da auch gar nicht mehr so viel übrig ist? Also was ist denn gerade so eine Herausforderung oder die nächste Herausforderung, die du dir ausgesucht hast?
Nee, also Herausforderungen gibt es unendlich. Also da würde ich sagen, also sowohl beruflich als auch bergsteigerisch. Also da ist es eher so, dass ich mir denke, mein Gott, das Leben ist schade, dass ich das nicht mehr alles in dem Leben schaffen kann. Mhm. Also dass da einfach schon viel zu viel weg ist. Viele Dinge sind übrigens auch in der Liste gestrichen worden. Wir hatten vorhin gesprochen über, wie die Risikobereitschaft abgenommen hat. Also wie zum Beispiel Kinder kamen, waren bestimmte Berge für mich einfach gestrichen mit einem zu hohen Restrisiko. Die sind tatsächlich, also da weiß ich, in dem Leben wird es nichts mehr werden. Und dann gibt es vielleicht ganz andere Herausforderungen. Du, es sind ja immer wieder tolle Herausforderungen. Das muss nicht immer 8000er sein. Ich erinnere mich immer noch mit großer Freude an eine Aktion 2019, als ich versucht habe, sozusagen die Alpen zu überqueren, nonstop. Also das Abenteuer ist oft vor der Haustür, ja. Nonstop von Deutschland, von Ruppolding, einmal quer über die Alpen, über den Alpenhauptkamm und dann in Italien rauszukommen. Und dazwischen liegen 210 Kilometer, also 210 Kilometer sind mit dem Auto schon viel für mich und 12.000 Höhenmeter, also 12.000 Höhenmeter sind sozusagen 6-mal die Zugspitze hoch und runter, aber alles querfeldein.
Ja.
Und so bin ich gestartet mit dem tollen Team aus Freunden, die mich immer wieder etappenweise begleitet haben. Das hatte eine lange Vorgeschichte, die lasse ich jetzt aber weg. Und das Ziel war einfach mal zu sehen, ich bin auch noch nie 210 Kilometer mit Ski querfeldein gelaufen mit 6-mal der Zugspitze dazwischen, also bildlich gesprochen.
Ja.
Und zu sehen, geht es überhaupt, klappt das, komme ich da irgendwie durch, hält mein Körper das durch. Ja? Also, und ich kam tatsächlich nach 28 Stunden 45 mit blutdicksten Füßen.
Unfassbar.
Also ich hatte wirklich blutdigste Füße, kam ich dann in Italien an und hatte keine Sekunde geschlafen. Also ich war wirklich nonstop auf den Beinen und zwar in einer hohen Geschwindigkeit. Und und das waren so Dinge, die einfach toll sind, wenn man sich das irgendwie vornimmt und einfach eine große Freude daran hat, dass mein Körper noch funktioniert und dass das irgendwie so gehen kann. Und es war einfach eine Wahnsinnsaktion und war für mich auch neu, dass man irgendwie 210 Kilometer laufen kann, querfeldein mit 12.000 Kilometern.
Genau. Ja. Letzte Frage jetzt noch, aber die muss jetzt noch sein, wie integrierst du das in deinen Familienalltag? Wie kommt deine Frau damit klar, dass du zum einen sehr viel unterwegs bist? Und dann, auch wenn du natürlich sagst, gewisse Risiken gehst du jetzt nicht mehr ein, auch seitdem die Kinder da ist, aber ein Restrisiko bleibt ja immer. Wie funktioniert das?
Also zum Ersten, ich glaube, was für uns schon eine große Basis war, dass das alles so funktioniert, meistens zumindest, funktioniert auch nicht immer. aber würde ich sagen, ist schon, dass wir beide für uns glücklich sind. Und ich glaube, das war für mich schon eine große Voraussetzung und für sie auch, dass wir uns wirklich sozusagen erst einmal diese Toleranz haben. Also meine Frau ist komplett auf einem anderen
deren, keine Bergsteigerin?
Nein, keine Bergsteigerin. Völlig, also wirklich das Gegenteil in vielen Dingen. Aber wir haben da eine ganz andere Schnittmenge und das genieße ich auch sehr. Aber vor allem auch die Freiheit, die wir uns eben gegenseitig geben und die sie mir auch gibt. Und auch das Wissen, dass wir ja uns da, wie soll ich sagen, dass wir für uns glücklich sind, miteinander dann noch mehr, aber auch dieses Vertrauen zu schenken. Also ich glaube, ich könnte da nie eingeschränkt leben. Und es war auch so, dass ich in ihre Familie kam, die sind unweit von uns aufgewachsen, eben in München, und es gesehen habe, dass es bei denen genauso tickt wie bei uns. Also ich glaube, in meiner Familie sind alle wahnsinnig freiheitsliebend, das stellen wir immer wieder fest, auch zwischen den Geschwistern. Also wo wir nicht uns einschränken, das würde nicht funktionieren. Ja, dieses in welcher Form auch immer, oft ist es ja gar nicht bewusst. Und das bedeutet natürlich auch, diese Freiheit ist ja auch verbunden mit dem Vertrauen. Und ich glaube, das ist einfach da auch, dass sie, wie soll ich sagen, da wirklich keine Ängste hat im Großen und Ganzen. Natürlich hat sie das so ein bisschen, ist das ein bisschen anders geworden mit den Kindern. Und da aber trotzdem so ein Vertrauen ist, was natürlich wiederum für mich eine Verantwortung ist, und damit versuche ich halt umzugehen und auch das, was ich vorhin erzählt hatte, mit dem eben auch umdrehen und übrigens auch mit einer Klarheit ganz offen zu sagen, boah, ich werde das brauchen für mein Glück und ich glaube, ich bin ein besserer Vater, wenn ich das eben habe, diesen Ausgleich. Und ja, und so versuchen wir da offen damit umzugehen, aber natürlich gibt es immer wieder da auch mal Spannungen und das muss man halt dann auch irgendwie schaffen, aber es funktioniert immer besser.
Das ist ein schönes Schlusswort. Benedikt Böhme, das war so ein interessantes Gespräch. Ich danke dir echt vielmals für deine Zeit. Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Und ja, vielleicht machen wir wirklich irgendwann mal eine zweite Runde. Ich hätte noch 80.000 Fragen dann fürs nächste Mal. Danke dir.
Jederzeit. Danke dir und einen schönen Tag.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.